Schon die Titel seiner Bücher verraten viel über seinen lakonischen Stil. Vier Äpfel, Leben und jetzt ein Zimmer im Hotel heißen David Wagners Werke, um nur einige zu nennen. Mal streift der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller mit seinem Protagonisten durch die Gänge eines Supermarktes und entwickelt auf ironische und doch einfühlsame Weise eine Art Phänomenologie des Kaufens und Verkaufens. Mal erzählt er nachdenklich, aber vollkommen unpathetisch vom Wunder einer Organtransplantation, die er selbst erlebt hat. Und jetzt im neuen Buch lässt er seinen präzisen Erzählerblick durch die unterschiedlichsten Hotelzimmer streifen. Einfache und luxuriöse Herbergen überall in der Welt werden beschrieben, Schuhschachtelzimmer und großräumige Suiten. Wir Leser scheinen die uniformen und dann wieder seltsam um Originalität bemühten Räume zu kennen und doch erleben wir sie ganz anders. Wenn David Wagner den Inhalt der Minibar oder den Schminkspiegel im Badezimmer beschreibt, die Zierkissenpest auf dem Bett oder den Bleistift auf dem Schreibtisch, dann entsteht ein poetischer Raum, der ein erstaunlich intensives Reise- und Seherlebnis ermöglicht. David Wagner, beginnen wir doch am besten mit dem ersten Hotelzimmer. Wir befinden uns in München im Hotel Splendid Dollmann. Sie schreiben, Ihre Junior Suite sei ein schönes Zimmer. Was macht denn ein Hotelzimmer schön?
Ich weiß das bis heute eigentlich nicht, was ein Hotelzimmer besonders schön macht. Ich glaube, ein bisschen der Wunsch, diese Frage mir zu beantworten, hat zu diesem Buch geführt. Ja, ich war in so vielen Hotelzimmern in den letzten Jahren und beileibe waren nicht alle schön oder auf mich haben nicht alle schön gewirkt. Also die Geschmäcker sind da ja bekanntlich verschieden. Ein bisschen angefangen hat es eigentlich so, dass ich mich gefragt habe, aha, das hat ein Einrichter für schön gehalten. Also in gewisser Weise habe ich versucht, mich durch Beschreibung gegen diesen Einrichtungswahn, der in Hotelzimmern ja vorherrscht, vielleicht ein bisschen zu wehren oder sie ein bisschen zu bannen, diese Hotelzimmer, weil man verbringt ja dann auch, wenn man eigentlich dann schläft, doch relativ viel Zeit darin. Also ist der Gedanke von mir, dass so wie die Räume sind, wirken die auf uns ein, ja, und die Räume dann so ausführlich zu beschreiben, ist ein Versuch, derer habhaft zu werden. Ja.
Bleiben wir doch nochmal trotzdem bei der Schönheit. Das ist ja so ein starkes Wort und es taucht direkt in dem ersten Absatz auf. Mhm. Und Sie haben gerade gesagt, Schönheit hängt auch vielleicht damit zusammen, ob ein Raum schlicht ist. Also Schönheit hat auch etwas damit zu tun, etwas wegzulassen.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, es gibt natürlich sehr verschiedene Hotelzimmerstile, die barocken, die verplüschten. An einer Stelle nicht, das ist, glaube ich, so Tantenzimmer oder so einen amerikanischen Hotelbarock. Mir persönlich gefallen also die schlichten Zimmer eigentlich besser. Wobei ich mich gefragt habe, dieses karge, schlichte, bin ich vielleicht so ein bisschen manipuliert worden, das zu mögen, weil das ist ja auch viel sparsamer, das einzurichten, weil es gibt ja neuere Ketten, die sehr schlechte Zimmer anbieten.
Und das führt zu Uniformität.
Ja, absolut. Das Interessante an Hotelzimmern ist natürlich, wie wahnsinnig verschieden sie immer wieder sind. Also man sagt immer, ist das nicht eintönig, aber eigentlich in jedem Hotelzimmer steckt eine Geschichte. Ja, jedes Hotelzimmer ist ein Tatort, an dem noch nichts passiert ist oder vielleicht irgendwas passiert ist, dem ich da nachspüren kann, indem ich mich da aufhalte.
Interessanterweise, Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie beschreiben die Interieurs, einzelne Objekte widmen Sie ganz viel schriftstellerischen Raum, aber ein Tatort wird nicht wirklich aufgeblättert. Also man hätte ja auch sagen können, okay, jetzt kommt David Wagner mit einer wilden Sexbeichte um die Ecke, aber solche dramatischen Sachen lesen wir ja nicht bei Ihnen im Buch.
Ich glaube, das sind die Geschichten, die stehen in den Lücken oder zwischen den Zimmern, ja. Kommt wirklich gar kein Sex vor in dem Buch.
Ich finde das interessant, weil wir befinden uns ja hier in Hotels ja. Und hätte ja auch sein können.
Ja, das wäre dann, glaube ich, ein bisschen anderes Buch.
Oh, weiß ich gar nicht. Andersrum gefragt, Hotelzimmer sind Zwischenräume. Für eine kurze Zeit soll man sich an diesem Ort wohlfühlen. Und wir haben schon darüber gesprochen. Es kommt darauf an, ob so ein Raum dann einem auch als schön entgegentritt. Was sind denn für Sie die größten Hinderungsgründe, sich in einem Hotelzimmer wohlzufühlen?
Ach, ich fühle mich eigentlich in fast allen Zimmern wohl. Also Sie haben das jetzt Zwischenräume genannt, das finde ich ein gutes Wort. Eigentlich sind Hotelzimmer oder Hotels klassische Nichtorte, ja, eigenschaftslose Orte. Und das macht sie eigentlich so interessant, weil sie einen auf eine gewisse Art, also wie andere Zwischenräume, so Flughäfen oder eben Supermärkte, die mich ja auch schon interessiert haben, dort muss der moderne Mensch, der sich aufhält, sich eigentlich seiner selbst vergewissern, ja. Da ist die Möglichkeit ihm gegeben. Und ich finde eigentlich, Hotelzimmer sind ja sehr alltägliche Orte. Und ich wollte halt den Versuch machen, mich dieser Welt wie sie heute ist, der Wirklichkeit, der Alltäglichkeit zu stellen und keine Flucht zu unternehmen, sondern jedes Hotelzimmer so zu nehmen, wie es ist. Diese Hotelzimmer, die stellen jetzt die Gegenwart dar, aber jedes Hotelzimmer hat so ein eigenes Jahrzehnt auch, so aus dem es eigentlich kommt. Es gibt die leicht veralteten, es gibt die sehr modernen. Man sieht so ein bisschen einen Katalog der Gegenwart eigentlich, durch den man sich hindurchschlafen kann. Oh, jetzt ist das aber ein schlimmes Wort.
Ja, und hinzu kommt, jetzt abgesehen davon, dass man sich durch ästhetische Epochen hindurchschläft, wie Sie gerade gesagt haben, ist es doch auch so, dass man sich auseinandersetzt, sagen wir mal, mit regionaltypischen Eigenheiten. Es ist ja schon so, dass ein Hotelzimmer, wenn es im sogenannten alpenländischen Stil ausgebaut ist, ganz anders aussieht als jetzt in einer Großstadt. Denkt man tatsächlich in der Fremde über die eigenen Ästhetikvorstellungen viel intensiver nach?
Na, man bekommt immer wieder andere Varianten vorgeführt. Aber das Interessante ist, ich bin da gar nicht so anspruchsvoll. Ich kann mich in ganz verschiedenen Modi eigentlich wohlfühlen. Weil wenn ich jetzt in einem alpenländischen Raum bin, dann beginnt ja, ich glaube, schon am zweiten Tag so eine Art Geschmacksverbiegung. Und ich möchte dann schon Trachtenhemden anprobieren am liebsten. Und
tatsächlich?
Kaufe, also es geht dann nicht so weit, dass ich kaufe, aber immerhin kaufe ich mir dann jagdgrüne Regenjacken oder solche Sachen.
Wie nennt man das? Mimesis?
Ja. Das ein bisschen traurig ist natürlich, dass die Unterschiede gar nicht mehr so groß sind. Aber ich finde es natürlich sehr beruhigend, in einem Hotel in der Lüneburger Heide zu sein und an der Wand zig Gemälde zu sehen, auf denen das Heideglühen zu sehen ist. Und vor dem Hotel stehen dann aus Zement geformte Heidschnucken herum, die mich daran erinnern, dass ich in der Lüneburger Heide bin. Bei den Gemälden bin ich mir dann relativ sicher, dass die dann aber eigentlich aus China kommen. Wo kommt dieses Zeug eigentlich alles her, ja? Was da so rumsteht und so ausstaffiert? Und so ein Hotelzimmer ist ja eigentlich wie so eine Bühne, auf der Requisiten auch angeordnet sind. Und ganz interessant ist natürlich die Kunst, die dann oft an der Wand hält. Oder sogenannte Kunst.
Sogenannte ja. Kunst.
Also das beste Erlebnis, was das angeht, ist eigentlich ein Kunstwerk in einem Hotel, das gleichzeitig eine Klimaanlage ist. Das ist eine Klimaanlage, die dann mit einer Reproduktion von Gustav Klimts Kuss verziert war. Und das fand ich schon wirklich sehr schön. Nein, das fand ich nicht schön.
Also, Sie sagen selbst, es gibt da große Unterschiede und man bringt da auch sein eigenes Geschmacksurteil rein. Sie gehen mit diesen Urteilen ja nicht hausieren, beziehungsweise Sie trumpfen da in dem Text nicht auf. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Sie sind ja nicht als Hoteltester unterwegs. Sie verleihen keine Sterne oder so etwas. Wie würden Sie denn da Ihre Schreibhaltung beschreiben?
Also ich versuche eigentlich ja kaum Wertungen abzugeben. Und
na, zwischen den Zeilen liest man dann doch.
Ja, aber also ich versuche die Dinge für sich sprechen zu lassen. Ja, also ich beschreibe einfach nur. Natürlich beschreiben sie ein sehr selektiver Vorgang. Ja, was ich eigentlich versuche, ist, die Hotelzimmer durch Sprache nachzubauen. Ich habe mal vor langer Zeit einmal Kunstgeschichte studiert und da fing man immer an mit Bildbeschreibungen. Und da musste man genau beschreiben, was man sieht. Das Interessante ist ja, in dem Moment, wenn man es aufschreibt, sieht man ein Bild oder eben ein Raum plötzlich ganz anders. In dem Moment wird mir eigentlich klar, welche Farbe der Vorhang eigentlich hat. Was ist denn das für ein seltsames Mint-Türkis? Und wieso hat der Teppichboden dann so ein seltsames Pink-Magenta? Also man sieht einen Raum, aber man sieht ihn eigentlich erst, wenn man ihn in Sprache übersetzt. Und man könnte sagen, das ist eigentlich auch eine lange Übung eigentlich, jetzt 111 Hotelzimmer wieder zu beschreiben. Und ist es nicht immer dasselbe, aber das ist kurioserweise eben gar nie dasselbe. Das ist immer was anderes.
Und das Interessante beim Schreiben wahrscheinlich, genauso wie beim Lesen, ist, dass wenn es um solche Dinge geht wie Luxus, okay, Fünf-Sterne-Hotel, so ein Zimmer, was in der Luxuskategorie angesiedelt ist, beschreiben Sie im Grunde genommen mit derselben Schreibhaltung wie jetzt eine kleine Pension in den Alpen. Und jetzt passiert etwas, Sie machen daraus ein kleines Bild und es geht jetzt plötzlich nicht mehr um Luxus. Sie entheben dieses Zimmer von dem Verwertungszusammenhang und machen es selbst zu einem geschlossenen Kunstwerk. Sie haben gerade darauf angespielt, Sie haben Kunstgeschichte studiert. War das von Anfang an das literarische Projekt, das Sie da verfolgt haben, oder kam das erst so mit der Zeit?
Beides, möchte ich sagen. Also es gibt eigentlich zwei Inspirationen zu diesem Buch, muss man sagen. Also einmal Georges Perec, der französische Schriftsteller, er hat ein Projekt angefangen. Er wollte über jedes Zimmer schreiben, in dem er je geschlafen hat. Und hat sich dann an Zimmer seiner Kindheit erinnert und die sehr beschrieben. Und Georges Perec ist ja überhaupt ein großer Innenraumbeschreiber, ja. Also da ist so ein bisschen die Inspiration hergekommen. ich war eben so viel unterwegs in so vielen Hotelzimmern, dachte ich, ja, ich möchte das irgendwie behalten und aufschreiben. Und weil mir auch die Nuancen, die Unterschiede eigentlich so gefallen haben, es ist so ein bisschen der Sammlerwunsch irgendwie auch durchgekommen. Und dann, es gibt natürlich ein anderes Buch, was mich eigentlich schon lange verfolgt. Das ist Xavier de Maistre, Die Reise um mein Zimmer. Das ist dieses französische Buch aus dem 18. Jahrhundert. Also ein Offizier ist eingesperrt in einem Zimmer für 3 Monate, Arrest. Und er vertreibt sich die Zeit, indem er in seinem Zimmer verreist. Vom Stuhl zum Bett, zum Schrank, zum Spiegel, zum Bild. Und ich glaube eben, in so einem Innenraum steckt eben die ganze Welt, ja. Und in verschiedenen Hotelzimmern stecken ganz viele Welten. Und die habe ich versucht herauszulösen, herauszuarbeiten.
Sie haben jetzt mehrfach die Zahl 111 genannt. Es hätten wahrscheinlich noch viel mehr sein können, nehme ich an. Hinten im Anhang sieht man auch, an welchen Tagen bzw. Nächten Sie in diesem Hotelzimmer waren. Und ich dachte mir dann, naja, und darüber werden wir ja gleich auch noch etwas intensiver sprechen, über diesen Beruf des Schriftstellers, zu dem es eben gehört, ständig unterwegs zu sein. Sie haben es gesagt, sei es auf Lesungen, Vorträgen, Stipendien und so weiter. Was kaum rauskommt, aber das habe ich mich dann doch auch gefragt, wie belastend ist denn dieses Vagabundenleben, dieses ständige Unterwegssein?
Also ich empfinde es eigentlich als nicht so belastend, ich empfinde es eigentlich als ziemlich schön. Also eigentlich ist ja der Schriftsteller einer, der zu Hause sitzt an seinem Schreibtisch und arbeitet. Und die meiste Zeit wird ein Schriftsteller auch sehr in Ruhe gelassen, ja. Und mein erstes Buch erschien ja im Jahr 2000, also ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und zwischendrin wurde ich auch jahrelang sehr in Ruhe gelassen und wurde nirgendwohin eingeladen, ja.
Also das heißt, Sie sind jetzt wirklich froh, auch unterwegs zu sein, weil man auch daran ermessen kann, dass es funktioniert als Schriftsteller.
Ich bin einfach gerne unterwegs, ja, und mir gefällt dieses Herumreisen. Es soll jetzt gar nicht so eine Leistungsshow sein, dessen, was man da erreicht. Also ich glaube, das ist jetzt so eine Phase jetzt und ich kann mir auch vorstellen, dass mir das eines Tages vielleicht weniger gefällt. Aber ich habe eigentlich fast alles mitgenommen, was so ging. Oder das sind ja auch private Reisen dabei. Also das ist das Interessante, ja. Das Buch ist ja eigentlich ein Negativreisebuch. Also es kommt eigentlich ja nur das vor, was in anderen Reisebüchern nie vorkommt, nämlich das Hotelzimmer, der Innenraum. Manchmal gibt's Fensterblicke und manchmal gibt's kleine Andeutungen, was da so passiert, aber es werden ja auch nie Anlässe genannt. Und das war mir eigentlich auch sehr wichtig. Ich wollte jetzt kein Buch über Lesereisen schreiben und das finde ich eigentlich ein sehr unergiebiges oder vielleicht nur für Schriftsteller interessantes Genre.
Sie haben vorhin gesagt, dass ein Beweggrund, dieses Buch zu schreiben, auch ein autobiografischer war. Sie wollten es aufsammeln, möglicherweise, um es dann nochmal zu lesen, um sich auch zu erinnern, sich präziser erinnern zu können. Vielleicht gehen wir tatsächlich mal zurück in Ihrer Biografie. David Wagner, Sie sind am 17. April 1971 in Andernach bei Bonn geboren. Was war denn das für ein soziales, was war das für ein kulturelles Milieu, in dem Sie da aufgewachsen sind?
Das ist interessant. Also noch vor 10 Jahren oder 15 Jahren hätte mich diese Frage völlig verstört. Da hatte ich so ein leicht gestörtes Verhältnis zu meiner Geburts- und Heimatstadt ist so ein bisschen übertrieben, weil ich doch jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr dort wohne. Aber ich bin dort ja geboren, zur Schule gegangen und eine Stadt, die in Kleinstadt aufwachsen ermöglicht hat, mit 2 Gymnasien und einer Stadtmauer, einer Schlossruine. Also das sieht heute für mich eigentlich wahnsinnig putzig aus. So eine kleine geschlossene Welt, eben keine Großstadt, sondern auch mit allen Nachteilen, die so eine Kleinstadt mit sich bringt, wenn viele Leute fast alle kennen. Und ich glaube, so seit ich dann 14, 15 war, war das dann irgendwann zu klein. Also ich war dann immer halt sehr nach Bonn orientiert und nach Köln. Und ja, dann fuhr man ständig weg oder raus und wollte dann weg. Aber interessanterweise...
Haben Sie Frieden geschlossen?
Ja, ich habe da auf eine Art Frieden geschlossen mit meinen Eltern. Leben da auch lange nicht mehr oder leben nicht mehr. Und das ist eigentlich fast nichts geblieben. Aber lustigerweise, jetzt war ich bei einigen Lesungen auch dort oder bei anderen kurzen Reisen, habe ich so das Station gemacht. Und ich finde das eigentlich richtig schön jetzt dort, ja. Und das ist so ein bisschen der Rhein, der Fluss, der erfreut mich dann immer. Und ja, ich war ja auch in einigen Hotels in Andernach, die kommen darin ja vor. Und dann, ja, das war eigentlich, ich werde jetzt fast ein bisschen sentimental, ja, genau.
Womit wir eigentlich beim nächsten Thema werden. Ich finde das ganz interessant. Sie sind ja ähnlich wie ich aufgewachsen, so könnte man sagen, in der alten Bundesrepublik. Sie haben das ja im Grunde genommen auch schon angedeutet. Der Rhein, Symbol natürlich, aber auch einfach eine schöne Landschaft. Dann aber auch ein ganz bestimmtes kulturelles, politisches, soziales Milieu. Das war alles gut behütet. Und gerade wenn man aufwächst in diesem Spannungsfeld Bonn, dann ist man da tatsächlich im Herz dieser Bonner Republik, die es nicht mehr gibt. Wann ist Ihnen denn klar geworden, dass mit dem Fall der Mauer nicht nur die DDR verschwand, sondern eben auch jene Bonner Republik?
Ja, das hängt mit meinem Umzug nach Berlin zusammen. 1991 bin ich nach Berlin gezogen, also mit 20. Und das war damals wirklich so ein Bruch. Und ich wollte mit diesem Westdeutschland nichts mehr zu tun haben. Ich wollte mich wirklich rauslösen. Und ich glaube, dieses Erlebnis dieser wirklich sehr anderen Stadt Berlin, die ja in den 90er Jahren auch noch sehr anders war als heute. Und die hatten nach und nach dazu geführt, dass ich mich wirklich davon distanziert habe. Und dann immer, wenn ich dann doch zurückgekommen bin, habe ich gesehen, irgendwie ist hier dieses Westdeutschland irgendwas ganz Altes, ist doch auch historisch geworden. Und eigentlich war das ein Thema halt in meinem ersten Buch, was ich dann versucht habe zu schreiben, Ende der 90er Jahre und was dann als Meine nachtblaue Hose erschienen ist. Ich meine, damals war ich Ende 20 und worüber schreibt der junge Mensch? Natürlich das, was er kennt. Ich habe dann eben versucht zu schreiben über dieses westdeutsche Aufwachsen, diese Wohlstandsgesellschaft, diese saturierte Sicherheit, die ich aber eigentlich schon als abgeschlossen gesehen habe oder für mich als abgeschlossen. Und weil ich dann irgendwie ein ganz anderes Leben eben gewählt habe. Weil man hat ja auch mal versucht, ja, hätte ich da vielleicht in Bonn bleiben sollen, vielleicht doch Volkswirtschaft studieren oder etwas Anständiges werden. Ja, nein. Also das ist ein Thema natürlich, was da ist. Also man hat diese Herkunft, dieses Westdeutsche. Und das war natürlich interessant, das jetzt in Berlin auch dann mit ostdeutschen Kollegen abzugleichen. Und
nein, Sie haben ja dann noch ein weiteres Buch geschrieben. Weit später, nach der nachtblauen Hose, kommt das sozusagen im Dialog mit einem ostdeutschen Kollegen, nämlich Jochen Schmidt, haben Sie das Buch geschrieben. Und das fand ich sehr beeindruckend. Drüben und drüben, zwei deutsche Kindheiten. Mit dem Titel ist auch wieder ziemlich viel gesagt. Das Buch ist, wenn ich mich richtig erinnere, 2014, ja, also 25 Jahre nach dem Fall der Mauer erschienen. Was haben Sie denn damals mit Jochen Schmidt und seinen Erinnerungen gelernt über Ostdeutschland, vor allem nach so langer Zeit, nachdem die Mauer da schon geöffnet war?
Wir haben also dieses Buch eigentlich geteilt, kann man sagen. Ja, wir haben eigentlich in ähnlichen Stationen unsere Kindheiten und Jugend und Aufwachsen erzählt und parallelisiert. Und mich hat halt erstaunt, dass Jochen Schmidt als am Rande von Ost-Berlin aufwachsender Jugendliche wusste ja fast alles über den Westen und was bei uns wichtig ist und über Produkte und über Musik. Aber wir im Westen wussten ja gar nichts. Das war die DDR und im Rheinland gab es kein DDR-Fernsehen und wenn, hätte man es auch vielleicht noch nicht geguckt. Also das war wirklich ein unbekanntes Land. Das ist ja sehr interessant, dass die DDR dann eigentlich ja für uns ja erst entstanden ist, als es sie nicht mehr gab.
Sie haben schon einige biografische Eckpunkte genannt. Die Nachtblaue Hose als ersten Roman. Sie haben davon erzählt, dass Sie Kunstgeschichte studiert haben. Wann, und das ist ja durchaus interessant, wenn man sich so die Biografie eines Schriftstellers ansieht, ist denn so der Gedanke gekommen, tatsächlich das Schreiben zum Beruf zu machen? War das schon im Studium? War der erste Roman so ein Art Testballon nach dem Motto, sieht man mal, was da rauskommt? Wann war wirklich der Wunsch da, so, ich mache das jetzt, ich werde Schriftsteller vom Beruf?
So konkret hat es den Wunsch eigentlich nie gegeben. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich ein Beruf ist, Schriftsteller. Also,
naja, Sie verdienen damit Geld, wenn man es mal so ganz einfach und salopp sagt.
Es ist eine sehr schöne Beschäftigung, aber ich habe sehr lange eigentlich in dem Gefühl gelebt, dass ich vielleicht doch was anderes mache noch. Also ich muss anders anfangen. Ich meine, ich habe schon immer sehr gerne geschrieben und habe das lange aber eigentlich heimlich gemacht. Und dann während des Studiums habe ich das auch weitergemacht oder habe halt solche Studienfächer dann studiert, in denen man halt viel schreiben kann, also Kunstgeschichte oder ich habe ja vergleichende Literaturwissenschaften studiert, dazu oder eigentlich, das war das Hauptfach. Ich habe dann angefangen zu promovieren und habe aber eigentlich dann recht bald gemerkt, dass ich eigentlich so pro Tag immer nur eine halbe Stunde daran gearbeitet habe und stattdessen eigentlich immer an dem ersten Roman gearbeitet habe und wollte eigentlich nur dieses Buch schreiben, Die Nachtblaue Hose eigentlich, weil ich da irgendwie mir klar werden wollte über das, was da so hinter mir lag und über dieses neue Deutschland und Berlin, diese Stadt, also diese Themen. Und das war mir eigentlich viel wichtiger als eine Forschungsarbeit, die dann vielleicht später nur drei Leute lesen. dann hatte das erste Buch eigentlich einen ganz guten Erfolg. Und
kann man so sagen.
Ja.
Es gab Preise.
Ja.
Daedalus-Preis zum Beispiel. Es gab Auszeichnungen, Lob auch. Das ist natürlich ganz wichtig im Feuilleton.
Ja, es war schon ein Kritikererfolg. Und dann habe ich weitergemacht. Und es gab auch lange Durststrecken, in denen keine Bücher erschienen oder nur dünne Sachen. Aber ich glaube, man muss sich als Schriftsteller halt immer wieder beweisen, also mit einem neuen Buch. Wenn einem nichts mehr einfällt oder wenn man nichts mehr schreiben möchte oder wenn man nicht das Gefühl hat, morgens, ach, ich stehe jetzt gern auf und schreibe an dem Buch weiter und an diesem Thema, wenn man kein Thema findet, was einen so interessiert, dann hört man ganz schnell auf, Schriftsteller zu sein. Ja.
Und dann gibt's auch ein Problem.
Dann gibt's ein Problem, ja. Aber wenn Sie auch schon so nach dem Berufsbild Schriftsteller fragen, also ich teile das eigentlich immer. Es gibt eigentlich zwei Berufe. Es gibt den Autor, den Schreiber, den Schriftsteller am Schreibtisch, also der schreibt, da ist er ganz bei sich und der macht es auch, oder so ist das bei mir, der macht das auch nur für sich, weil er das machen möchte oder weil er es machen muss und weil er was sagen möchte oder selbst das verstehen möchte. Also ich schreibe ja die Bücher, um irgendwas klar zu werden, ja, oder vielleicht etwas schön darzustellen. Und dann gibt es eben noch den Schriftsteller-Darsteller, ja. Das ist der Schriftsteller, der herumfährt, der Lesungen hält, der im Radio spricht, der das, was er so ganz alleine bei sich produziert, dann eben präsentiert. Und das sind eigentlich zwei Seiten, die auf eine Art wenig miteinander zu tun haben, aber
Darsteller, das klingt so ein bisschen abwertend.
Och, finde ich nicht, also.
Doch, bei den Schauspielern ist es so, wenn man sie Darsteller nennt,
ja,
dann ist das für sie eine Beleidigung. Ich quäl sie damit, ich weiß das
ja,
schon.
Ja, ja, ja. Nein, ich finde, das kann man ruhig zugeben, dass dieses Darstellen, das Schauspielen dazugehört. Ja? Sagen wir mal, der Literaturbetrieb, wie er funktioniert mit seinen Auftritten, mit Lesungen, mit Inszenierungen von Lesungen, das ist auch eine Schauspielerei und das gelingt ja manchen besser, manchen schlechter. Ja, aber ich finde das gar nicht so despektierlich. Also ich nenne mich auch selber so. Also.
Sie haben vorhin sehr ehrlich von Durststrecken gesprochen. Mhm. Wenn man es mal neutral betrachtet, ist es ja so, dass die Ware eines Schriftstellers die Texte sind, mhm, die er verkaufen will. Und da erlebt man Höhen und Tiefen, haben Sie gesagt. Was waren so die schlimmsten Tiefen?
Naja, also für mich war das schon, dass ich eigentlich zwischen 2002 und 2009 kein Buch veröffentlicht habe. Also kein richtiges Hardcover-Buch, kein gebundenes Buch und was eben auch damit zusammenhing, dass ich sehr krank war und körperlich nicht konnte oder mich auch gefragt habe, was soll das überhaupt oder muss ich irgendwas schreiben oder was soll ich schreiben? Aber ich finde, das gehört eben dazu, also der Schriftstellerberuf, jetzt komme ich wieder drauf, ist eben hart. Man ist immer mit sich selbst beschäftigt und mit seinem eigenen Schreiben und man kann niemand anders dafür verantwortlich machen. Natürlich zum Beispiel jetzt mit diesem Hotelbuch, da sieht man natürlich, ja, so eine schöne Seite, dieses Herumreisen und schöne Hotels und vielleicht auch nicht so schöne Hotels. Aber die andere Seite bei mir war halt eben, dass ich auch vorher in diesem 7-Jahres-Zeitraum auch mal ein Jahr im Krankenhaus lag. Und
darüber werden wir gleich noch sprechen. Ja.
Ja, vielleicht kommt auch ein bisschen daher dieser Wunsch, überall hinzureisen.
Nicht mehr fest an einem Krankenhausbett.
Ja, nicht mehr in einem Krankenhausbett gefesselt zu sein. Was auch ein interessantes Raumerlebnis war. Aber diese Durststrecken, die muss man überwinden und ich weiß nicht, vielleicht kommt doch wieder eine oder ja, dann wünscht man sich eben manchmal vielleicht doch auch noch einen anderen Beruf oder was anderes zu machen. Aber das habe ich leider jetzt irgendwie verpasst, da abzubiegen irgendwann und doch noch in der Bank zu arbeiten.
2009 auf jeden Fall erschien dann der Roman Vier Äpfel bei Rowohlt. Das war mal eine ganz andere Bühne, würde ich mal sagen. Mhm. Und dieser Roman landete dann gleich auch auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. In welcher Weise hat denn dieser Erfolg Ihr Schriftstellerleben verändert?
Ja, das war eigentlich sehr schön, 2009 dann mit zwei Büchern zurückzukommen. Also ich hatte dann noch ein Buch, an dem ich sehr lange geschrieben hatte, veröffentlicht. Das heißt Sprich das Kind.
Genau.
Und die Vier Äpfel, die kamen im kurzen Abstand und da habe ich einfach wieder gemerkt, es geht noch oder es funktioniert. Und
der Schriftsteller existiert noch.
Ja, ja. Also ich meine, ich hatte mich auch ja verändert. Also ich meine, ich war halt wirklich lange krank gewesen und so stark krank gewesen, dass nicht so klar war, ob ich überlebe. Und ich hatte da einfach einen neuen Wunsch, Sachen zu machen, zu schreiben. Und natürlich ist so ein Erfolg auch wieder ein Motivator, mehr zu machen.
Sprechen wir doch mal über die Krankheit. Mhm. Ihnen wurde eine Leber transplantiert. Das haben Sie beschrieben auch in Ihrem bislang größten Erfolg im Buch Leben, über das wir gleich auch noch sprechen werden. Aber beginnen wir mal mit diesem einschneidenden Erlebnis der Krankheit, die ja schon relativ früh diagnostiziert wurde.
Seit später Kindheit litt ich an einer seltenen Autoimmunkrankheit, einer autoimmunen Leberentzündung. Und das hat mich eigentlich lange nicht so wahnsinnig beeinträchtigt. Ich musste halt Medikamente nehmen. Aber über die Jahre ließ die Leberleistung eigentlich einfach nach. Und irgendwann war klar, ich kann nur weiterleben, wenn ich ein Spenderorgan erhalte. Und das hat sich abgezeichnet, ja, so in den 2000er Jahren. Und ich habe irgendwann halt mehr Zeit im Krankenhaus verbracht als zu Hause und wollte das aber eigentlich lange gar nicht so wahrhaben. Und ich habe auch eigentlich nie darüber gesprochen oder das wussten auch nicht viele Leute. Es war mir auch ein bisschen unangenehm eigentlich. Und das Interessante ist, dass ich dann halt erst, seit ich das Buch geschrieben habe, Leben, da habe ich ja diese Geschichte erzählt. Nicht ganz genau meine Geschichte, aber so ziemlich ähnlich. Und seitdem ist das natürlich ein Thema im Raum und seitdem kann ich darüber sprechen. Ja.
Können Sie sich noch an den Tag erinnern, als der Anruf kam, Herr Wagner, es steht eine Spenderleber bereit?
Ja, ich kann mich mittlerweile leider an gar nichts mehr erinnern, weil ich mich immer nur noch an das Buch erinnern kann.
Da überschneidet sozusagen das Erlebte, das Aufgeschriebene.
Ja, trotzdem kann ich mich ja natürlich noch daran erinnern. Es war Sommer und ich stand vor der Tür. Das war eine sehr seltsame Zeit. Das fiel natürlich in diese besagten 7 Jahre. Ich war immer wahnsinnig müde. Ich konnte nichts machen. Wenn die Leber schlecht oder fast gar nicht mehr arbeitet, dann führt das eben zu so Selbstvergiftungen und so Enzephalopathien. Man kann nicht mehr so klar nachdenken. Aber interessanterweise, ich mochte ja auf eine Art auch meine Krankheit. Oder ich dachte, mein Gott, also vielleicht bin ich ja der, der ich bin, eigentlich nur durch diese Krankheit. Oder vielleicht sehe ich die Dinge eigentlich überhaupt nur so, weil die so ein bisschen krankheitsgefärbt sind. Aber irgendwann wusste ich halt, ich werde nur weiterleben, wenn ich transplantiert werde, wenn ich ein Spenderorgan erhalte. Und das ist dann passiert. Das war natürlich ein sehr irres Erlebnis. Und ein Jahr danach wollte ich mir darüber klar werden, was da eigentlich passiert ist. Was ist das für eine absurde Sache? Also ich lebe noch, ich bin noch da, nur weil ein anderer Mensch, der gestorben ist, so großzügig war, seine Organe zu spenden. Und das halte ich eigentlich immer noch für ein Wunder. Ja, also das ist schon ein Wunder, dass ich noch da bin. Und um das zu verstehen, musste ich dann das Buch Leben schreiben. Das war dann eigentlich so ein Buch, wo ich auch ganz stark das Gefühl hatte, so, das muss ich jetzt machen, das muss ich aufschreiben, weil das ist eine Geschichte. Also ich möchte auf eine Art natürlich mich bedanken oder dieses Wunder erzählen und von dieser Großzügigkeit, die sich nicht bezahlen lässt. Auf eine andere Art ist aber dieses Buch Leben natürlich dann auch wieder ein Buch über einen geschlossenen Raum. Ja, es spielt ja eigentlich die meiste Zeit im Zimmer, im Krankenzimmer. Und da liegt eben ein Mann auf dem Bett und hat viel Zeit und reist auch durch sein Zimmer und er hat einmal so Bettkameraden, die neben ihm liegen und ihre Lebensgeschichten erzählen, also weil das Krankenhaus, das hat mich eben fasziniert, es ist eben auch ein Geschichtenhaus, in dem ganz viele Geschichten erzählt werden und es ist auch eine Theaterbühne, dann treten die Schwestern ein und da die Chefarztvisite treten auf und halten ihre kurzen Ansprachen.
Und Sie beschreiben die ganzen technischen Geräte im Grunde genommen ganz ähnlich wie die Interieurs in den Hotels. Da gibt es, wie ich finde, durchaus Parallelen. Ja. Sie haben für dieses Buch Leben dann den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten. Und das Interessante war damals, dass es eine Diskussion gab, was ist das überhaupt für ein Buch? Ist das jetzt ein Sachbuch? Ist das jetzt ein Roman? Ist das ein Zwitterwesen? Man könnte sagen, völlig unerheblich. Was war es für Sie?
Ja, das Lustige ist, also für mich ist es ein Roman.
Aber es steht nicht drauf. Ja. Die Genreangabe wird nicht erwähnt, wenn ich es richtig sehe.
Das ist richtig, ja. Ich hätte es gerne gehabt, dass da Roman draufsteht. Und zwar auch ein bisschen als Schutz, weil es ist natürlich ein sehr intimes Buch. Ich erzähle eine Geschichte, die ich sehr gut kenne, die ich so ähnlich erlebt habe. Aber ich bestehe eben darauf, dass das Ich in dem Buch ist ein literarisches Ich. Das bin nicht ich. Das Motto des Buches lautet eben auch, alles war genau so und auch ganz anders. Es ist so diese kleine Unterscheidung, etwas zu erzählen, etwas zu beschreiben, verändert es natürlich. Es macht es neu und allein das macht es eigentlich für mich auf jeden Fall zu einem fiktionalen Text und zu einem Roman, der eben versucht, ein Leben oder viele Leben zu erzählen. Deshalb spreche ich auch immer von dem Protagonisten, ja, oder von diesem Ich oder diesem Antihelden, der da rumliegt. Nein, das bin nicht ich.
Ist es vielleicht auch einfacher, darüber zu sprechen und die Zeit auch aufzuarbeiten, wenn man da so nochmal ein literarisches Ich abspaltet, dem man ganz andere Freiheiten ermöglicht?
Absolut,
und ja, den man in ganz andere Untiefen schicken kann und auch gewisse Sachen, die man tatsächlich selbst erlebt hat, ausgrenzen kann. Das ist eine literarische Strategie einerseits, aber andererseits eben auch eine Möglichkeit, aus dem Erlebten etwas Literarisches zu machen.
Genau so. Und der Erfolg erklärt sich natürlich dann auch doch dadurch, dass man dann eben doch weiß, ah, es ist doch selbst erlebt. Also ich frage mich dann natürlich immer, hätte ich mir das alles nur ausgedacht, wie wäre das wahrgenommen worden oder so. Das, ich glaube eben, das sind diese Bücher, die auf eine Art sehr ehrlich von der Autorperson selber erzählen. Die erzeugen halt eine gewisse Kraft, dass man die Geschichte dann eben doch glauben kann.
Ich glaube, das ist ein großes Bedürfnis auch der Leserinnen und Leser, genau solche Geschichten zu lesen. Man muss sich ja nur selbst fragen, ob man sowas dann lesen würde, und wahrscheinlich schon. Und dieses Spannungsfeld ist natürlich auch ein literarisch hochinteressantes. Einerseits hat man da diese Geschichte, da weiß man, David Wagner hat das alles erlebt. Er spricht auch in Interviews genau darüber. Und andererseits entsteht doch ganz was Neues. Und als Leser ist genau dieses Spannungsverhältnis ja auch ein großer Gewinn, würde ich mal sagen. Wenn es jetzt nur ein Sachbuch gewesen wäre, hätte man gesagt, okay, ohne ihn jetzt nahe treten zu wollen, der Mann hat etwas Schreckliches erlebt, okay, Punkt. Und jetzt kommt aber ganz was anderes. Es eröffnet im literarischen Räume.
Ja, also ich hätte vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich nie oder sehr selten über meine Krankheit gesprochen habe. Und ich habe eigentlich eine totale Abneigung auch entwickelt gegen Autopathografien, wie man so schön sagt. Ja, also Autobiografien, die von Krankheiten handeln. Und dass dieses über Krankheit sprechen mir eigentlich auch im Krankenhaus oder auch in der Reha-Klinik eigentlich immer völlig auf die Nerven gegangen ist. Ich wollte da eben auch ein Buch über das Krankenhaus, über diesen Ort schreiben, über diese geschlossene Welt. Und es sollte eben kein Buch sein für Betroffene, nur Betroffene. Die eigentliche Frage ist ja, was ist dieses Leben, das einem so plötzlich wiedergegeben ist, und was mache ich damit? Oder die Frage, die da eben auch drinsteckt, ist eben, wie viel von mir bin eigentlich ich selbst? Weil der transplantierte Mensch besteht ja auch aus einem anderen Menschen, der in ihm drin ist. Und das ist eben eine Frage, die mich dann beschäftigt hat. Ich kann das Buch nicht beantworten, aber wer spricht denn dann eigentlich in mir, oder spricht da vielleicht auch ein bisschen jemand anderes mit? Ich glaube, das sind so Fragen, die, da muss man nicht transplantiert sein, um die sich auch mal zu stellen.
Es sind die zentralen Fragen moderner Literatur. Was ist das Individuum? Wer spricht da? Interessant fand ich das in dem Zusammenhang, das habe ich erst in Ihrem Buch Leben begriffen, dass die Leber viel einflussreicher ist, was Stimmungen und Gefühle betrifft. Da man denkt ja zunächst einmal, das zentrale Organ ist das Herz. Und dann lerne ich bei Ihnen, ja, durchaus, aber das Herz ist eigentlich nur so ein technisches Gerät, so eine Pumpe, die halt so funktioniert. Und die Leber, die wirkt wirklich auf...
Ja, die Leber wirkt auf Gefühle, also die Leber und die Galle, die ja daran hängt, also die Melancholie, die antike Säftelehre, die wusste das schon, was die Leber da anrichtet im Körper oder eben auch nicht. Das ist eben eine Frage, also biochemisch ist der Lebertransplantierte vielleicht ein ganz anderer Mensch. Das war eben auch meine Angst eigentlich davor. Fühle ich mich dann ganz anders später oder sehe ich dann was anderes? Oder?
Und tun Sie es?
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht manchmal. Nein, nein, also es geht mir sehr gut und ich konnte noch schreiben. Ja, das ist natürlich auch eine gewisse Angst des Schriftstellers. Vielleicht kann ich dann gar nicht mehr schreiben. Ja, das ist natürlich eine sehr private Künstlerangst. Ja, aber
mit dieser neuen Leber verändern sich die Texte.
Wer weiß.
Ja. Tatsache ist, Leben war ein Riesenerfolg. Und dann stellt sich natürlich nach so einem großen Erfolg die Frage, was schreibe ich nun? Kann ich den Erwartungsdruck erfüllen? War das für Sie ein Problem?
Der Erwartungsdruck, den macht der Autor, der Schriftsteller sich ja selber. Ich glaube, es gibt den natürlich auf eine Art, aber den ich mir selber mache, der ist viel größer, ja. Und es war mir natürlich relativ klar, dass ich jetzt nicht 2 oder 3 Jahre später wieder so ein Buch vorlegen kann. Das geht nicht, ja. Also ich meine, ich habe auch an Leben fast 5 Jahre gearbeitet. Sagen wir mal, es hat so lange gedauert, ja. Also das heißt, es ist nicht, dass ich jeden Tag von morgens bis abends daran geschrieben habe, aber das braucht einfach seine Zeit. Ich habe natürlich so eine, darüber freue ich mich eigentlich immer, eine große Schreiblust oder eine Beschreibungslust. Und in der Zwischenzeit kann ich dann eben Bücher machen über Berlin, in denen ich in Berlin spazieren gehe und darüber schreibe. Oder ich spaziere durch Hotelzimmer und beschreibe diese. Das sind natürlich Bücher, in denen jetzt solche große Lebensfragen vielleicht nur am Rande vorkommen.
Wenn man nach thematischen Schwerpunkten oder Leitlinien forscht in Ihren Texten oder Themen, die Sie beschäftigen, dann fällt in der Tat auf, Sie haben es vorhin auch wieder erwähnt, es gibt diese Orte, dann gibt es diese Themen wie Dankbarkeit, Nähe und Distanz. Und dann gibt es Berlin, so eine Stadt, ähnlich wie die Bonner Republik, haben wir erzählt, nach Blauer Hose, dann gibt es Berlin. Ja? Sie haben Berlin immer wieder in den Mittelpunkt gestellt. Das ist interessant, ja. Das ist eine Stadt, die ist, sagen wir mal, ruppig und rau und möglicherweise für sensible Geister durchaus eine Zumutung. In welcher Weise ist diese Stadt denn für Sie eine Inspirationsquelle?
Ja, also ich hatte ja angedeutet, dass ich 1991 hier hingezogen bin, also seit 25 Jahren jetzt hier lebe in Berlin. Und die Stadt ist einfach ein wahnsinnig tolles, großes Erzählgebiet. Ja. Das ist eine Stadt, die sich wahnsinnig verändert, die sich verändert hat. Also das Schöne ist halt, dass ich jetzt selber auf die Veränderungen in der Stadt zurückblicken kann. Und man sieht ja trotzdem auch die Schichten von vorher immer noch. Und ich habe halt diese Lust nie verloren, durch die Stadt zu spazieren und sie anzugucken und zu betrachten und versuche zu beschreiben.
Ja. Wie hat sich Berlin verändert?
Naja, es ist sehr viel voller geworden. Es wurde sehr viel gebaut. Die schönen Lücken, die die Stadt hatte, die sind fast alle geschlossen. Nicht immer mit schönen Gebäuden. Die Stadt ist dabei, sich zu normalisieren. Ja, also ich meine, das wiedervereinigte Berlin war in den 90er Jahren ja eine absurde Konstruktion aus zwei Teilstädten, die wenig miteinander zu tun hatten. Und es ist interessant, dass man ja hier in der Stadt schon lange nicht mehr von Ost und West spricht. Das gibt es eigentlich nicht mehr hier. Also ich habe das fasziniert, immer beobachtet. Und das ist eigentlich interessant. Ich meine, ich war zwischendurch auch viel im Ausland. Ich habe mal in Paris studiert ein Jahr oder war dann in Mexiko. Kam immer zurück und hatte eigentlich immer eine Folie von einer anderen Stadt. Und habe immer gesehen, wie besonders eigentlich Berlin dann ist, wie unfertig es immer war und ist auch heute noch nicht fertig. Und ich liebe halt solche Städte. Auf dem Land wäre es mir einfach zu langweilig, glaube ich.
Ja, das Land ist natürlich in gewisser Weise den Jahreszeiten folgend irgendwie immer fertig, weil natürlich Natur eben auch eine gewisse Perfektion hat, wenn sie nicht zerstört wird. Ja. Und so eine Stadt ist ein kulturelles Produkt, ja, ein Produkt der Menschen, die was kaputt machen, die wieder was abreißen, die was Neues bauen. Also ein Naturschriftsteller sind sie jedenfalls nicht.
Wenig, ja, ja. Glaube ich. Nein. Letztes Jahr habe ich mal einige Monate in Istanbul verbracht und Istanbul ist ja eine wirklich große Stadt. Ich glaube 18 Millionen Einwohner oder so und seither fühle ich mich in Berlin wieder so wohl. Also Berlin ist so eine wirklich ganz kleine, putzige, wirklich überschaubare, super funktionierende Stadt. Das hört sich jetzt ein bisschen...
Wenn man so an den Berliner Flughafen denkt, fragt man sich, was sagt der da, der Herr Wagner?
Ja, ja. Es wird sehr viel über Berlin immer gejammert, aber das ist ein Jammern auf einem sehr hohen Niveau. Also es geht uns schon ziemlich, ziemlich gut hier und ja.
Und es gibt diese Freiräume noch?
Es gibt diese Freiräume auch noch und die Veränderungen geschehen und sie geschehen auch in einem gewissen Tempo und das verunsichert natürlich, das kann man nachvollziehen, aber ich finde die Stadt auch, ich kenne sie auch noch so halb leer und ein bisschen traurig und so mit so vielen Menschen aus so vielen Ländern gefällt sie mir eigentlich besser.
Geht mir ganz ähnlich und ich muss sogar immer den Leuten entgegenhalten, die dann von den guten alten Zeiten sprechen, dass diese guten alten Zeiten eben auch ganz düstere und unangenehme Aspekte hatten. Das hat sich durchmischt und auch architektonisch ist natürlich doch ganz viel passiert. Es ist eine sehr viel modernere Stadt eben auch geworden, ganz abgesehen von den kulinarischen Vorteilen, die man mittlerweile da hat. Und es wäre ja auch schrecklich, wenn das alles noch so wäre, also der alte Westen und der alte Osten, das wäre ja im Grunde genommen kaum auszuhalten. Ja?
Sehr schön, was ich in den letzten Jahren beobachte, ist eigentlich, dass, also in Berlin sind ja die wenigsten Leute aus Berlin und dann, wann bist du gekommen? Ach, 91? Ach, du hast die ganzen 90er Jahre mitgemacht. Also die 90er Jahre in Berlin, das ist jetzt schon so ein mythisches Jahrzehnt und dann versuche ich dann auch immer den Eindruck zu erwecken, wie sehr ich dabei gewesen bin.
Papa erzählt aus dem Krieg.
Genau. Eigentlich habe ich damals ja sehr brav studiert und war nur ganz wenig in Clubs in Mitte und in den Ruinen unterwegs. Aber das ist interessant zu beobachten, wie eigentlich Jahrzehnte, die für einen selber ja sehr prägend waren oder vielleicht war das nicht erst neulich, aber plötzlich so eine Historisierung, die passiert. Es entstehen jetzt Bildbände über, wie kaputt Berlin damals war, über diesen Freiraum in den 90er Jahren. Und ja, das ist eine schöne Beobachtung.
Vor allem, es entsteht rückblickend eine Erzählung über diese Stadt, die sich nicht notwendigerweise decken muss mit den eigenen Erfahrungen.
Ja, aber man kann jetzt quasi mitgestalten an dieser Erzählung. Und
das tun Sie mit Ihren Berlin-Büchern.
Ja, das mache ich, versuche ich, ja.
Was mir auch noch auffällt bei Ihren Texten ist, dass im Grunde genommen, egal worüber Sie schreiben, ob das jetzt das Hotelbuch ist oder ob das ein Buch ist wie Welche Farbe hat Berlin, das 2012 erschienen ist, oder eben Leben, all diese Bücher bestehen aus kleinen Prosastücken. Also fühlen Sie sich in der Form der Miniatur besonders wohl?
Ich sehe das eigentlich gar nicht so als Miniatur. Ich weiß auch nicht. Ich mache eigentlich ungern Absätze, und wenn ich Absätze mache, dann ist es meistens eine Leerzeile. Ich habe schon länger habe ich eigentlich vor, wieder ein Buch zu schreiben ohne Absatz. Meine Nachtblaue Hose war eigentlich so ein Buch. Ein bisschen hängt das mich damit zusammen, dass ich die Bücher oder die Texte eigentlich so verdichte. Also das ist so meine Arbeit, dass die Bücher eigentlich, je länger ich daran arbeite, dass die immer kürzer werden. Also dass ich eigentlich immer versuche, viel rauszunehmen und die auf eine Art einzukochen, ja. Und das ist manchmal ein bisschen gefährlich, dass dann am Ende gar nichts mehr übrig bleibt.
Kürze und Präzision, das stimmt schon. Und dann erweckt das bei mir als Leser natürlich den Eindruck, da fühlt sich ein Autor in der, naja, sagen wir mal, kleinen literarischen Form besonders wohl. Aber es stimmt wahrscheinlich, durch das Einkürzen entsteht dann da so eine ganz bestimmte formale Struktur. Und vielleicht nochmal nachgefragt, was dieses Einkürzen angeht. Ich habe manchmal gedacht, David Wacker hat natürlich einen anderen Blick auch auf Literatur. Möglicherweise liegt das auch an seiner Biografie und eben an seiner Krankheit, die ein ganz anderes Verhältnis zu Kürze und Präzision ermöglicht hat. Ist das übersteigert hineininterpretiert oder wie sehen Sie das?
Das ist immer schwierig, wenn der Autor sich selber erklären soll. Vielleicht ist das so, ich weiß nicht. Also, aber ich kenne auch ein Schreiben, das so ein rauschhaftes einfach Hineinschreiben ist. Nur, ich glaube, das veröffentliche ich nie so. Ja. Das wird dann so lange bearbeitet und gefeilt oder.
Ja. Das ist dann doch wieder so präzise und lakonisch.
Ich hoffe es,
wird. Genau. Kommen wir doch nochmal zurück am Ende zu den Hotelzimmern und dem Thema, das wir auch angesprochen haben, Berlin. Kennen Sie denn auch die Hotels und die Hotelzimmer der Hauptstadt?
Leider gar nicht.
Das wäre doch mal ein interessantes Projekt. Eine Fortsetzung des Buches.
Ein Jahr.
Die Hotels der Heimatstadt, was man ja sonst überhaupt nicht tut.
Ein Jahr im Hotel in Berlin.
In unterschiedlichen
Hotels. In unterschiedlichen, jeden Tag. Man fährt mit der Straßenbahn durch Berlin und fährt man an 50 Hotels vorbei. Also es gibt sehr, sehr viele Hotelzimmer hier. Ja, man wird ja manchmal gefragt, kannst du ein Hotel empfehlen? Aber nee, tut mir leid, in Berlin wohne ich selten im Hotel. Aber ein Übernachtungsort kommt auch in dem Hotelbuch vor, der in Berlin liegt. Der liegt aber am Wannsee. Und dann, das war im Etagenkolloquium, da durfte ich im Turmzimmer übernachten. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und ehrlich gesagt, ich hatte ganz lange die Idee, das Buch so abzuschließen mit einer Hotelübernachtung in Berlin. Bin aber dann gar nicht dazu gekommen. Also das hat vielleicht damit zusammen, dass das für mich auch gar nicht abgeschlossen ist, das Buch. Weil ich bin ja auch weiterhin in Hotels und ich konnte gar nicht aufhören, die Hotels immer so zu betrachten. Ich habe jetzt überlegt, so höre ich jetzt damit auf. Aber dann saß ich im Hotel und das war eigentlich wieder so ein irres Hotelzimmer. Das war nämlich in einem historistischen Schlafzimmerensemble eingerichtet. Ja, das müssen die Hotelbesitzer irgendwie so ersteigert haben oder so. Und mit Nachttischen zu beiden Seiten, mit Marmorplatten. Das Kopfende des Bettes wiederholte sich in den Kopfenden der Nachttische. Dazu gab es noch eine passende Waschkommode. Und dann hing eine Folienreproduktion eines Wandteppichs hing an der Wand, also aus Plastik. Also man hatte sich wirklich Mühe gegeben und es war eigentlich ganz reizend. Und dachte ich so, das kann ich nicht einfach vergessen. Das musste ich dann auch wieder aufschreiben. Und ja, vielleicht komme ich da nie wieder raus aus dem Hotelzimmerbuch. Also ich weiß es nicht.
Schreiben Sie jetzt einfach unendlich Fortsetzungen. Bisschen wie Ernst Jünger, 70 verweht, 80 verweht.
Ja.
Da kommt da weitere Hotelzimmer. Vielleicht so viel noch ergänzt. Ihr Buch Ein Zimmer im Hotel ist im Rowohlt Verlag wieder erschienen. Wenn Sie dieses Buch vielleicht zum Abschluss jemandem empfehlen könnten. Also Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, es ist ja nicht ein Buch, mit dem man dann so durch die Gegend reist. Aber andererseits vielleicht doch, oder?
Vielleicht doch, ich weiß es nicht.
Alle 111 Zimmer Abreisende auf den Spuren von David Wacker. Können Sie sich das vorstellen?
Das Interessante ist ja, dass in Hotelzimmern, man ist da an einem Ort, an dem sehr viele andere schon waren und man ist da selber und ist auch wieder weg. Und ein bisschen habe ich ja das Gefühl, als hätte ich da irgendwas zurückgelassen oder als hätte ich mich da irgendwo vergessen. Ja, also vielleicht bin ich irgendjemand anderem da auch immer hinterher gereist oder irgendjemand war da ja auch schon und ist da jetzt dann irgendwie wieder. Also das ist dieser zauberhafte, sich überlagernde Ort des Hotelzimmers, in dem sich dann so viele Lebensgeschichten eigentlich kreuzen. Aber sie wissen nichts davon.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. David Wagner, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke.